Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von «From System with Love». Heute haben wir einen Gast da. Also Bina und ich sind da nicht alleine. Und zwar, willst du dich schon vorstellen? Wollen wir dich schon vorstellen?
Alles klar. Hallo zusammen, mein Name ist Enki Die Snake. Ich bin Musiker und ich freue mich, hier dabei zu sein bei «Baba News» im Podcast.
Hey, es ist ja viel passiert.
Sehr viel passiert.
Seit dem letzten Podcast.
Wir können gar nicht nachnehmen. Eigentlich, wenn wir ein Tagebuch führen würden, wäre es eigentlich mega gut, aber es passiert echt so viel.
Vielleicht für die, die diesen Podcast nicht kennen, «From System with Love», wir haben uns ja vorgenommen, dass wir da ein bisschen einen Blick hinter die Kulissen von «Baba News» werfen wollen und auch so ein bisschen Systemkritik üben. Mhm. Also das heisst, nicht nur über uns reden, sondern auch so, wie wir mit anderen Institutionen zusammenarbeiten, mhm. Was sonst noch so läuft. Und es ist irgendwie mega eindrücklich, weil wir haben eigentlich den Podcast schon viel, viel länger geplant. Also eigentlich seit einem halben Jahr, glaube ich. Und sind nie dazu gekommen, etwas zu machen. Und dann haben wir eine erste Folge rausgebracht und die ist recht durch die Decke gegangen. Gell? Ist im Oktober?
Im Oktober, ja. Mhm. Genau. Und der Podcast ist wirklich mega, mega durch die Decke. Also wirklich so der Podcast «From System with Love». Haben wir ja gedacht, dass man eben die Hintergrundinformationen hat, warum entscheiden wir gewisse Sachen, wie wir entscheiden, wie gehen wir mit Anfragen um, wie gehen wir mit Post um. Und dann ist halt das rund um Gaza passiert und wir haben wie so zwangsläufig eigentlich darüber müssen reden und haben mit dem gestartet und das ist gut. Ja, ich habe sehr viel darüber geredet worden.
Geschrieben worden.
Ja.
Wir haben den Podcast weiterführen und dann sind wir einfach nicht dazu gekommen, wo irgendwie, wir hatten, glaube ich, das Tagebuch müssen führen, jeden Tag irgendetwas machen. Das haben wir nicht geschafft und jetzt haben wir gleich gedacht, hey, wir machen jetzt eine Folge, wo wir jetzt auch wieder recht im Zentrum vor Aufmerksamkeit gestanden. Es sind jetzt auch verschiedene Medienanfragen gekommen. Und wir haben so gedacht, hey, anstatt dass wir jetzt das andere über uns berichten, wir haben ja unsere eigene Zeitung.
Ja, also, können wir das selber machen?
Sollen wir doch selber, was da abgeht, was wir uns so für Überlegungen machen. Und darum sind wir da und darum haben wir auch den Enki Die Snake eingeladen.
Nice. Ich freue mich dazu auf jeden Fall und freue mich auf das Gespräch.
Ja, wir haben uns so überlegt, wie wir den Podcast überhaupt gestalten, weil ja eben so viel passiert ist. Und jetzt haben wir uns überlegt, wir könnten ja wie so von hinten anfangen. Also so die letzten Ereignisse und dann uns wieder so ein bisschen zurückschaffen. Genau, also es hat wie so damit angefangen, dass wir vor einer Schule in der Stadt Bern sind gebucht worden für unsere Stop Hate Speech Workshops. Was wir machen mit Schülerinnen und Schülern. Also eigentlich nichts Außergewöhnliches.
So wie immer.
Eigentlich unser Daily Business. Was hier wie so ein besonderes war, ist, dass sich nachher aber ein Vater gemeldet hat bei der Schule und gefunden hat, hey, ihr tut da Stop Hate Speech Workshops von «Baba News» buchen. Das geht irgendwie gar nicht. Die sind doch antisemitisch. Und er hat so ein bisschen Staub aufgewirbelt dort.
Also auf Twitter hat er tatsächlich behauptet, wir würden also ging Antisemitismus eintrichtern.
Er hat auch einen Schuh geschrieben, hey, er wollte dabei sein bei diesen Workshops. Und das ist jetzt wirklich etwas, das machen wir nicht. Also respektive, das ist jetzt noch nie vorgekommen, dass irgendwie die Eltern sagen, hey, wir wollen dabei sein. Einfach, weil es auch so ein bisschen Safe Space soll sein für die Jugendlichen, für die Kinder, dass man wirklich über die Sachen kann reden kann. Und Chu hat es dann abgelehnt. Und er hat sich aber einfach, dann, er hat einfach wie so die Ankündigung gemacht, hey, er wird es grösser machen, er wird zu den Medien gehen, er wird wirklich dafür sorgen, dass wir da ein bisschen durch den Dreck gezogen werden. Hey, bis jetzt habe ich so das Gefühl, gelingt ihm das eigentlich recht gut?
Also wir haben eine Anfrage bekommen, zuerst von Berner Zeitung Bund, das ist das gleiche Medium mit zwei verschiedenen Namen. Und ich habe Stellung bezogen und habe eigentlich auch mitgeteilt, dass eben unsere Berichterstattung, das ist das eine, und unsere Workshops sind das andere. Und dass es eigentlich, der Nahostkonflikt nicht Teil der Workshops sei. Und was, halt auch, was auch mega wichtig ist, ist halt einfach, dass wir so viele Workshops durchgeführt haben und es war eigentlich nie ein Problem gewesen. Also inhaltlich hat eigentlich nie jemand irgendetwas können sagen bei den 80 Workshops, die wir ungefähr haben durchgeführt haben. Mal 20 Kinder, mal wieso nicht zwei Eltern, hat sich noch nie ein Elternteil beschwert. Aber ich habe es irgendwie krass gefunden, dass sie wirklich zitiert haben, dass sie den Vater zitiert haben, dass sie irgendwie aus Elternartikeln Sachen zitiert haben. Wo unser Podcast ist kritisiert wurde, eben auch «From System with Love», die letzte Folge. Und also schlussendlich, ob antisemitische Aussagen sich gefallen in diesem Workshop oder nicht, das ist offen gestanden. Also es war echt so ein shady Artikel, wo einfach Leute zitiert wurden. ohne dass man eigentlich hat probiert herauszufinden, ist jetzt da etwas dran oder nicht. Und natürlich
oh mein Gott, wir müssen es auflösen, ja. Ja, natürlich ist nichts dran.
Vielleicht kannst du ja auch ein bisschen erzählen.
Ja, das also, habe ich
du machst ja die Workshops mit den Kindern.
Genau. Kinder, Jugendliche. Also vielleicht grundsätzlich, wie wir eigentlich arbeiten mit denen oder was wir da genau machen in diesen Stop Hate Speech Workshops. Es geht wirklich darum, um zu sehen, so, aber was ist das überhaupt Hate Speech? Wann redet man von Hate Speech? Was ist auch so der versteckte Hate Speech? Weil es ist nicht immer so offensichtlich. Und,
Das wird so, versteckter Hate Speech. Müsstest du da auch konkrete Beispiele machen? Sonst kommt wieder jemand auf die Idee, dass man also uns irgendwie wieder eine Medienanfrage schickt.
Also gut.
Dann können wir das selber erklären.
Ja, vielleicht können wir wirklich ein konkretes Beispiel machen. «Hey, Merita, was? Du bist Albanerin. Du kannst ja mega gut Deutsch. He. Das ist ja krass, wie du gut Deutsch kannst.»
Das klingt mega fest nach einem Kompliment.
Genau, das klingt so nach einem Kompliment. Und früher war ich wirklich auch noch so, «Ah, merci.» Mich noch bedankt für das Kompliment. Aber dann, wenn du so überlegst, hey, Merita ist hier aufgewachsen. Jetzt rede ich von mir in dritter Person. Aber eben, ich bin hier aufgewachsen, ich bin hier in der Schule, ich arbeite hier. Also, ich lebe seit Jahren hier. Es ist logisch, dass ich Deutsch kann. Also, es geht genau um das, was hat man in dem Fall für ein Bild von Albaner, Albanerinnen? Und zwar hat man eben das Bild in dem Fall, die können eigentlich nicht so gut Deutsch, aber du, Merita, du kannst mega gut Deutsch. Also du bist so mega speziell, weil du Deutsch kannst. Und das ist so eine Form von verstecktem Hate Speech. Genau.
Ein anderes Beispiel wäre zum Beispiel, du bist Muslimin, aber du bist nicht so wie die anderen. Mhm. Und das hat ja auch wieder einen Unterton, wo irgendwie könnte heissen, du bist nicht so radikal, du bist nicht so streng, du bist nicht so, ich weiß auch nicht. Auch die ganzen Bilder, die man hat, die man dann an den Kindern wie vermitteln, eigentlich eben in Form von einem Kompliment. Und oft spüren die Kinder auch, etwas ist irgendwie nicht gut an dieser Aussage, aber sie können es nicht dekonstruieren. Und das machen wir eigentlich in diesen Workshops so.
Genau. Und was wir einfach wie dort anschauen, ist einfach wirklich auch die Sprache. Also was macht die Sprache mit uns? Wie reden wir über gewisse Leute? Wie reden wir über gewisse Gruppen? Und da tun wir ganz, ganz viele Sachen einfach sammeln, die sie immer brauchen. Sei es eben auf dem Pausenhof, daheim, unter Geschwistern, die aber auch vielleicht von Eltern kommen können. Und dass wir da wirklich hinschauen, so, okay, was reden wir da eigentlich den ganzen Tag? Also was lassen wir da eigentlich alles raus? Und wenn ich sie aber so frage, hey, könnt ihr euch so zurückerinnern, wenn habt ihr so das allererste Mal irgendwie so ein Schimpfwort gehört? Keine Ahnung, fick dich. Wenn hast du das allererste Mal gehört? Und dann kommt wirklich so, hey, mit 5, mit 6 im Kindergarten, erste Klasse oder vielleicht noch früher. Und es geht wirklich so darum, in diesem Workshop zu schauen, okay, was heisst das genau? Welche Gruppen betrifft es? Und die Frage, wo wir uns wie müssen stellen und dann nehme ich mich zum Beispiel als Kursleitung oder auch die Lehrpersonen nie raus, dass ich wirklich sage, hey, die Frage, die man sich wie muss stellen muss, ist, möchte ich das? Also wenn ich mal weiss, was es genau heisst, möchte ich eine ganze Gruppe von Menschen herabsetzen, entwürdigen oder möchte ich es nicht? Was ich halt wirklich auch nicht mache, ist, dass ich ihnen sage, hey, du darfst jetzt das Wort nicht sagen. Das macht man nicht. Das Wort sagt man nicht. Wir schauen es einfach wirklich an und es ist auf Augenhöhe, dass sie wie so selber entscheiden können, hey, wenn ich eigentlich weiss, was das für eine Geschichte hat, gewisse Wörter, möchte ich die Wörter weiterhin brauchen oder nicht. Also die Entscheidung ist immer bei uns selber.
Was halt wirklich im Zentrum jetzt hier steht zu dieser Diskussion, ist ja wirklich der Antisemitismusvorwurf. Mhm. Und das ist irgendwie schon recht krass, weil du ja in diesem Workshop auch sehr, sehr detailliert auch auf den Holocaust eingehst.
Hey, mega fest.
Ja, also wo steht noch die
Erwiderung? Ja, sicher. Also, wir haben ja wie so die verschiedenen Diskriminierungsformen, Rassismusformen und da gehört Antisemitismus auch dazu. Mhm. Und eben, der Zweite Weltkrieg hat ja original mit Hate Speech angefangen. Dass man hat angefangen, gewisse Leute und eben Juden und Jüdinnen, vor allem, aber auch zum Beispiel Roma oder Sinti, wirklich hat angefangen entmenschlichen, also eine gewisse Sprache verbrauchen oder wirklich so Zeug sagen, hey, schau mal, die Juden, die machen das und das, wegen denen geht es uns so schlecht. Und dann wirklich, dass man das echt so lange gesagt hat, bis die Leute das wirklich dann, oder was ist ja nicht von einem Tag aufeinander passiert, sondern das ist ja auch ein Prozess gewesen, bis die Leute so gefunden haben, stimmt.
Dass sie das internalisiert haben, ja.
Genau, stimmt, die sind ja genau so, da müssen wir etwas machen. Und einfach zum wie aufzeigen, hey, was kann Sprache alles bewirken? Und wie hat es dazu kommen, dass über 6 Millionen Juden und Jüdinnen systematisch, und auch hier wieder das Wort System, dass es wirklich System hatte, dass sie systematisch sie ermordet wurden. Oder dass man sie so lange hat für sich arbeiten, bis sie ermordet wurden.
Ja, und dabei ist ja wirklich abzubrechen auf eine Sprache, die verständlich ist. Also du hast ja jetzt erklärt, aber dass sie es verstehen, dass sie die Zusammenhänge begreifen. Wir zeigen auch ein Video von einem Holocaust-Überlebenden, der erzählt hat. Und das löst ja sehr, sehr viel in den Schülerinnen und Schülern aus. Und darum finde ich das eigentlich umso krasser. Vielleicht können wir auch von diesen Workshops ein bisschen wegkommen, also vom Inhalt. Darum finde ich es eigentlich umso krasser, dass das eigentlich so wie gar nicht ist angeschaut wurde, sondern dass man einfach hat jemanden zitiert, der eigentlich gar kein Wissen hat zu diesem Workshop und irgendwie hat in Verbindung bringen mit unserer Kritik an Israel.
Weißt du, es hocken ja auch Lehrpersonen da drin. Ich finde es darum wirklich auch mega krass, dass der Journalist das einfach von ihm übernommen hat, ohne das irgendwie wirklich zu prüfen. Und wieder uns eigentlich den Reputationsschaden hat hinzufügt.
Vielleicht war das Sommerloch bei Tamedia schon im Februar. Hey, ich habe es auch krass gefunden. Und ich habe es krass gefunden, dass einfach eine einzelne Person eigentlich das so weit durchgeboxt hat. Das ist Fall Nummer 1.
Das ist Fall Nummer 1. Ja. Genau.
Fall Nummer 2. Wir haben ein Video geteilt auf Insta. Von Enki die Snake, die jetzt auch mit uns im Studio hockt. Wir haben dich eingeladen als Gast. Und du bist kritisiert worden wegen diesem Rap, wo du dann noch etwas dazu sagen kannst. Und wir sind kritisiert worden, wo wir das geteilt haben. Also zu uns. Also wir haben das Video gesehen, wir haben irgendwie gefunden, so, hey, cool, tut sich jemand mal zu Gaza äußern, kritisch äußern, aus der Kunstszene. Wir haben nicht rausgehört in dem Moment, dass sich das auf also in irgendeiner Art und Weise auf jüdische oder die Kritik, die geäußert wurde, auf jüdische Menschen hat so beziehen. Und wenn ich deine Caption gelesen und habe gefunden, hey, ich glaube, du hast gesagt, du bist gegen Antisemitismus und jegliche Form von Gewalt, irgendwie so etwas. Und wir haben das geteilt in unseren Stories. Also das heisst, es sind rund 15 Sekunden von deinem Video in unseren Stories gewesen. Und das hat dann auch für die Kritik, also für die Kritik gesorgt. Wir sind da zusammen drin gehangen. Genau. Von verschiedenen Seiten sind dann Sachen auf uns zugeprasselt. Und wir haben überlegt, hey, sollen wir da irgendwie eine Stellungnahme schreiben? Sollen wir da irgendwie sonst reagieren? Und haben dann gefunden, hey, wir würden es uns ein bisschen zu einfach machen mit dem. Aber eigentlich ist es wirklich eine Diskussion, wo ich so wie finde, hey, wo kann geführt werden, wo sollte geführt werden, wo man auch breiter kann ausführen kann. Was irgendwie nicht gemacht ist, indem man sich irgendwie rechtfertigt oder irgendjemand anderem die Schuld irgendwie zuschiebt, sondern wo man wirklich auch aufarbeiten kann und was auch wichtig ist zum Aufarbeiten. Und was uns auch wichtig ist, war, dass wir auch die einladen und dass wir das irgendwie auch auf Augenhöhe können diskutieren können. Das war so das. Und darum sind wir hier und darum machen wir jetzt die Folge so von vorne nach hinten und fangen mal mit dem an.
Vielleicht können wir an dieser Stelle eigentlich das Wort dir geben, Enki. Vielleicht kannst du einfach wirklich noch mal so ein erzählen, wie, wo, was.
Hey, mir ist es eigentlich ähnlich gegangen wie euch. Ich habe bei meinem Text und bei meinem Song auch keinen Antisemitismus oder Judenhass rausgehört. Sondern,
also du hast nicht geschrieben.
Ja, genau.
Ich habe nichts gehört bei dem, was ich da gesungen habe.
Definitiv, weil ich bin von meiner Überzeugung her auch komplett gegen Antisemitismus und habe das in früheren Engagements auch sehr sichtbar gemacht. Aber der Song, der hat die Absicht gehabt, um meinen Frust über den Krieg in Gaza auszudrücken. Ich wollte das mit dem ausdrücken, künstlerisch. Rap ist ein Mittel, das schon immer für das da war. Es ist entstanden von der schwarzen Bewegung in den USA, die über viele Missstände wollte, sich ausdrücken, sichtbar machen und so weiter. Und ähnlich habe ich es einfach genutzt in Bezug auf den Gaza-Krieg. Und ich habe mir eigentlich schon Mühe gegeben beim Verfassen des Textes, dass nicht so kann abgeleitet werden, dass es einen antisemitischen Touch kann haben, weil mir ist bewusst, dass wenn ich Kritik an Israel ausübe, dann übe ich auf eine gewisse Art auch Kritik an einem Staat, in dem jüdische Menschen leben, vorwiegend. Und das ist für mich etwas, wo man sehr separat und differenziert muss anschauen. Meine Kritik gilt hauptsächlich der Politik von Netanyahu, wo auch von den israelischen Juden sehr kritisch gesehen wird aktuell. Wir haben viel Protest auch gesehen in der medialen Berichterstattung und es herrscht grosser Unmut, also von der palästinensischen wie auch von der israelischen Seite, über diese Form von Politik. Ich habe deswegen auch eine lange und ausführliche Caption geschrieben, warum ich jetzt Rap als Mittel genutzt habe, weil sonst meine Songs sind jetzt nicht mega auf das aus. Und jetzt ist es halt doch so gekommen, dass es von Anhängern von der jüdischen Community gewisse Sachen assoziiert worden sind mit Antisemitismus. Und ich habe mir so wie recht früh gesagt und habe mich in den Medien dementsprechend auch so geäußert, ich könnte jetzt die ganze Zeit challengen, ob das jetzt so ist oder nicht, weil ich ja überzeugt bin von mir selber, dass ich nicht die Absicht hatte, aber es bringt wie nichts. Mhm. Darum wollte ich mich so verhalten, wie wenn ich diskriminiert worden bin, rassistisch, anti-schwarzer Rassismus. Ich wollte einfach die Gefühle anerkennen. Ich wollte zuhören, lernen und von dem Gelernten vieles ableiten für zukünftige Projekte. Wenn ich mich in der Zukunft gegenüber der Politik von Netanyahu kritisch äußern will, dann würde ich natürlich viel vorsichtiger sein, damit ich nicht aus Versehen oder unbeabsichtigt Links mache zu Narrativen, die antisemitisch sind, wo ich völlig bescheuert finde und ablehne. So. Mhm.
Vielleicht können wir konkret auf die Passagen eingehen. Weißt, also konkret sind ja wirklich so zwei Passagen kritisiert worden in den Artikeln oder in diesem Artikel. Also die eine Passage war das mit dem greedy ass race gewesen, und die andere Passage ist ja, they wanna see us killed, we see us type killed. Kannst du dazu etwas noch sagen?
Ja, klar. Wie schon gesagt, dass wir das darüber reden, sollte eigentlich nur so wie erklären, was denn der Background war. Und es sollte nicht challengen, was die Leute fühlen. Die Leute fühlen, was sie fühlen und das müssen wir da anerkennen. Was ich aber beabsichtigt habe mit der Codierung von diesem Text in dieser Form, jetzt bei der Line mit dem greedy ass race, das ist mega ungünstig, weil das Wort race bezieht sich auf Wettrennen. Also so race like in the movie Too Fast, Too Furious oder in the game Need for Speed oder so. It's a race, ein Wettrennen. Und ich habe ein kapitalistisches Wettrennen gemeint zwischen gierigen Personen, die alles würden, eintauschen für ihre eigenen Interessen und Vorteile. Ohne Bezug auf irgendeine Rasse, weil kapitalistische, gierige Menschen gibt es von jeder Religion. Ich habe mit sehr vielen arabisch-muslimischen Menschen ein Problem, die kapitalistisch sind. Die gibt es auch in China, in Russland, in Indien. Und es hat nichts mit der bestimmten Genetik, Ethnicity oder Kultur und Glauben zu tun. Also. Und ich wollte mit dem viel mehr eben im Fokus nehmen, dass ich das System als Problem sehe und nicht eine bestimmte Gruppe. Beziehungsweise die bestimmte Gruppe für mich ist die, die das System am meisten tut, melken.
Genau. Mhm. So zu uns, wir haben es wirklich eben nicht rausgehört am Anfang. Wir haben gedacht, du beziehst dich echt so auf den Westen. Du siehst ja noch irgendwie USA, Kapitalismus und so weiter. Und dann haben wir uns aber gleich damit befasst. Und die Sache ist halt auch mit dem Greedy, weißt du, wenn du sagst, hey, Greedy, das ist etwas Universelles, das tut alle verschiedenen Menschen mit beinhalten. Es ist halt gleich, ist vor allem wir als Menschen, die im antirassistischen Kontext arbeiten. Und die schließen damit ein. Es ist halt gleich so, dass wir wie müssen wissen oder müssen die Alarmglocke wie parat haben, wenn wir greedy hören, es könnte mit der jüdischen Bevölkerung assoziiert werden. Und das Bild ist ja mega fest befeuert worden. Es ist ja mega fest instrumentalisiert worden, für auch Gewalt an Jüdinnen und Juden zu rechtfertigen, über Jahrhunderte weg. Und andererseits, und das ist ja etwas, was wir in unseren Workshops so ganz fest betonen, ist, dass wir auf die Wirkung gehen. Also Absicht und Wirkung, das sind zwei unterschiedliche Sachen. Wir sagen ja in unseren Workshops immer, hey, es kommt nicht auf eure Absicht auf an, ich habe es nicht böse gemeint. Wenn ich irgendwie das N-Wort habe gebraucht, lassen wir nicht gelten, wenn du weißt, du hast eigentlich Leute verletzt. Und wenn wir unsere Antirassismus-Brille anlegen, ich habe das vorhin noch mit der Merita diskutiert, sie hat das irgendwie einen blöden Vergleich gefunden. Aber ich habe das Gefühl, wenn wir die Brille
anhaben. Sorry, es ist mir echt Loredana in Sinn
gekommen. Aber wenn wir unsere Antirassismus-Brille anhaben, dann müssen wir gleich aufpassen, wenn wir das, weißt, auch wenn es nicht so gemeint war, aber wenn wir das Bild so wie verwenden.
Plus hat es ja hier auch nochmal die geschichtliche Komponente. Also ich glaube, das ist eben auch nochmal mega wichtig so in diesem Zusammenhang. Wo dann oft so kommt, so, ja, aber weißt, wenn man mir Weissbrot sagt oder Käse, dann ist das ja auch rassistisch. Und dann sagen wir ja auch, hey, nein, also das ist nicht rassistisch, wo A ist Rassismus immer auf verschiedenen Ebenen. Plus hat es einfach wirklich eine Historie. Mhm. Also weißt, wo es halt gleich eben die Bilder gibt und wie du das vorher erklärt hast, Bina, so mit dem, dass die gierigen Juden, dass man unter dieser Prämisse halt auch ganz, ganz viele Juden und Jüdinnen diskriminiert wurden. Und das ist, wenn wir es wie so weiterdenken in diesem antirassistischen Kontext.
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde den Approach, den ihr habt, auf jeden Fall sehr richtig. Ich habe dem wie nicht viel hinzuzufügen. Vielleicht, weil ihr den antischschwarzen Rassismus als Beispiel genommen habt. Der betrifft mich und hat mich ja schon oft betroffen als Afro-Iraki. So. Ich bin entweder von der arabischen Seite her als Terrorist betitelt worden oder von der schwarzen Seite her als ein Wort, oder? Und ich habe mich halt so in den letzten Jahren, weil ich sehr fest mich mit Rassismus und Diskriminierung im intersektionalen Kontext auseinandergesetzt habe, was wünsche ich mir denn für eine Reaktion von jemandem, der Diskriminierung gegen mich betreibt? Wenn jetzt jemand unabsichtlich auch, vielleicht mit einer guten Absicht, Mohrenkopf sagt, was wünsche ich mir für eine Reaktion, wenn ich jetzt sage, hey, du, das geht nicht, das hat mich verletzt, das ist rassistisch, etc., etc. Dann ist es sehr selten so gewesen, dass jemand jetzt einfach findet, okay, dieses Gefühl, das du jetzt hast, hat Priorität, weil du fühlst dich jetzt gerade nicht wohl wegen einer Sache, die ich von mir klar habe. Und ich wollte dir zuhören, von dir lernen und daraus ableiten, mein Verhalten anzupassen, damit ich nicht mehr jemanden mit meiner Sprache verletze. Weil das ist eigentlich mein grösstes Ziel und meine grösste Pflicht, denke ich, als einzelnes Individuum, um mich so zu verhalten, dass keine Person sich von mir verletzt fühlt. Und darum ist das für mich absolut der richtige Approach. Und deswegen habe ich auch in den Medien gesagt, es war nicht meine Absicht gewesen, aber ich möchte gerne auf die Organisationen, auf die Menschen zugehen, die die Kritik angebracht haben. Und ich möchte ein konstruktives Gespräch suchen, ihnen zuhören und lernen, dort, wo nötig ist. Weil ich glaube, keiner von uns in der gesamten Gesellschaft hat so eine feste Awareness, dass er nirgendwo reinläuft und etwas Diskriminierendes reproduziert.
Hast du da schon irgendwie Kontakt gehabt mit Leuten?
Tatsächlich haben die Gespräche schon stattgefunden. Also die Vertreterinnen von diesen Organisationen, das war GRA, Stiftung für Rassismus und Antisemitismus, und das SIG, das ist Schweizerisch-Israelische Gemeindebund. Mhm. Und dann war es noch eine dritte Partei, eine Privatperson. Mhm. Ich finde es auch mega gut, was da in diesen Gesprächen dabei rausgekommen ist. Ich habe einfach zugelassen, die meiste von der Zeit, so wie ich das auch für richtig halte. Ich habe dort geantwortet, wo man mich gefragt hat, ja, wie hast du es denn du gemeint? Ich habe dort Antwort gegeben. Uns ist dann so wie klar geworden, dass es semantisch von der Sprache her ungünstig war, dass man einfach nur mit kleineren Anpassungen an der Formulierung hätte ich können vermeiden, dass es so verstanden wird. Und das nehme ich mehr gerne mit. Also das ist für mich eine Lektion. Und ich habe mir auch vorgenommen, das Ganze auch ein bisschen intensiver aufarbeiten mit zukünftigen Projekten, die auch musikalisch sind. So. Weil so würde ich sie auch nicht stahlen.
Mhm. Aber wir haben es ja wie beim ersten Mal gehört, haben wir das ja nicht gehört, was jetzt da genau antisemitisch sein soll. Aber dann beim zweiten Mal oder dritten Mal herhören, ist schon, es hat ja wie so gewisse Bilder, die man einfach wirklich mit Juden und Jüdinnen über Jahrhunderte lang jetzt, einfach assoziiert. Und das ist eben zum einen mit dem Greedy as Race. Und das zweite ist ja, wie noch auf den Gottesmord.
Musst du sonst mal einfach so ein bisschen erklären, um was es dort geht? Also bei dem Gottesmord, was das für ein Stichwort ist?
Hey, ja, also konkret hast du ja das Narrativ, dass Juden Jesus hat so umgebracht haben. Also laut christlicher...
Vor allem war Jesus selber ein Jude. Also.
Genau, das auch noch. Aber das ist ja das Narrativ, das herrscht, dass Juden Jesus ermordet haben. So. Das ist rein faktisch falsch, weil Jesus ist ja von den Römern ermordet worden.
Hey, darf ich noch fragen, reden wir jetzt von Jesus als religiöse Person, wie das wie geglaubt wird, oder ist das wirklich historisch bestätigt?
Also historisch und mythisch, das sind ja verschiedene Sachen. Und historisch ist es immer noch sehr umstritten, ob jetzt die Person gelebt hat oder nicht, weil wir reden da von über 2000 Jahren und dort hat es nicht die ganze Zeit historische Aufzeichnungen gehabt, wo irgendjemand nebenan Notizen gemacht hat, so auf einem Stein oder so mit einer Meißel. Darum ist es schwierig, aber was wichtig ist, ist der Mythos. Weil aus einem Mythos heraus bildet sich eine Idee und Faschismus bildet sich oft aus einem Mythos auch heraus. Darum spielt es irgendwie wie keine Rolle, wenn auch anhand von einer Fantasiegeschichte Leute marginalisiert werden und das über tausende von Jahren, wie bei dem Gottesmord-Narrativ, dann ist das das, was relevant ist. Weil die Leute werden verfolgt, die Leute werden umgebracht, die Leute werden beschuldigt, dass sie Gottes Sohn oder Gott selber oder ein Prophet oder wie auch immer getötet haben, je nachdem aus welchem Point of View man redet.
Können wir vielleicht zusammenfassen, dass eigentlich der Gottesmord, das ist ja eigentlich das problematische Antisemitische, dass die Juden kollektiv für die Ermordung verantwortlich sind und dass sowohl die katholische Kirche, also die reformierte Kirche, also glaube ich, die orthodoxe Kirche, das Bild eigentlich jahrhundertelang gefüttert haben und die Jüdinnen und Juden eigentlich so wie als Feinde vom Christentum so wie aufsterilisiert haben. Mhm. Und das ist eigentlich aufgrund von dem, im ganzen Mittelalter sind jüdische Menschen dafür hingerichtet worden, der Holocaust ist damit begründet worden und so weiter. Noch heute, glaube ich, finden immer noch irgendwie Rituale statt, wo Puppen, ich glaube, in Griechenland irgendwie verbrannt werden. weil sie für den Gottesmord verantwortlich gemacht werden, also durch dem christlichen oder durch dem antisemitischen Narrativ. Und das war ja das, was kritisiert wurde. Hast du das auch, also hat er das auch besprochen? Was ist dort?
Ja, ganz klar, wir haben das auch besprochen, weil ich habe gesehen, wie, dass es so wie eine Diskrepanz gibt von dem Wissen, das ich habe. Für mich ist ganz klar, Jesus ist ein Jude und Gottes Mordnarrativ Schwachsinn, der zu extremer Brutalität und Genozid geführt hat. Aber ich habe so wie aus dieser Situation jetzt gelernt, deswegen heisst es nicht, dass die ganze Welt das gleiche Wissensstand hat und sich abgrenzt von dem. Und das ist mehr als mir bewusst und natürlich auch den Betroffenen, weil das hat für Jahrtausende von Diskriminierung, Verfolgung und Ausgrenzung geführt bei ihnen, wo unter anderem eben dann irgendwann vor 125 Jahren dazu geführt hat, dass Menschen gefunden haben, hey, wir werden seit tausenden Jahren überall, wo wir sind auf der Welt, schlecht behandelt, umgebracht, verfolgt und so weiter und so fort. Pogrom da und dort. Wir brauchen langsam einen Safe Space.
Aber jetzt weißt du, ich finde jetzt gleich, du hast gesagt, du hast einen anderen Wissensstand gehabt. Und ich möchte jetzt gleich wieder auf die Brühe zurückkommen. Weißt, wenn du einen anderen Wissensstand hast, weißt, auch wenn das jetzt stimmt, du hast einen anderen Wissensstand, das ist ja nicht auch so, ich habe es nicht gemeint, weil ich weiss etwas, was ihr nicht wisst. Aber schlussendlich müssen wir ja eigentlich, wenn wir die Brühe aufsetzen, müssen wir ja eigentlich die Gesellschaft betrachten, wo wir uns drin bewegen. Und ich glaube, wenn du sagst, du hast einen anderen Wissensstand, dann muss dir ja auch bewusst sein, dass die Gesellschaft, wo wir uns drin bewegen, den Wissensstand vielleicht nicht hat. Oder respektive, dass sie antisemitisch sozialisiert sind. Wir sind ja auch alle eigentlich rassistisch oder antisemitisch sozialisiert als Gesellschaft. Dass die Gesellschaft so sozialisiert ist, dass der Gottesmord immer noch rum ist. Also dass die Vorurteile immer noch rum sind und die Bilder. Und weißt, wenn du das jetzt in einem Text gleich aufnimmst, im Wissen, dass das Bild rum ist, findest du das nicht problematisch?
Das ist eben die angesprochene Diskrepanz, die ich vorher so wie erwähnt habe. Einerseits, ich weiß, was ich weiß, so, also was mein Wissensstand ist und von was ich mich ganz klar abgrenze und distanziere. Und formuliere meine Texte so. Das heißt, wenn ich eben Messias Type Killed geschrieben habe, da habe ich eigentlich rein eine Symbolik vom Sündenbock. Bock beschreiben von einem Rebell, der in dem Fall ein jüdischer Rebell war, als Symbol mit einbauen in dem Text. Was ich aber verpasst habe in dieser Gelegenheit beim Verfassen des Textes als Künstler, so, und Künstler verpassen das oft leider, ist zu verstehen, hey, die Gesellschaft, aber in der ich lebe, hat das noch nicht überwunden. Die Gesellschaft, in der ich lebe, hat noch nicht die Gottesmord-Narrative und so weiter schon abgebaut. Und tatsächlich ist es so, dass wir sehr oft auch antisemitisch und rassistisch und anti-was auch immer sozialisiert worden sind, heteronormativ sozialisiert worden sind und all die Themen. Und ich glaube, der Spagat, den ich als Künstler muss anbringen, und das ist so wie die Lektion, die ich aus dieser Geschichte auch mitnehme, ist, mich anpassen als Umfeld auch ein bisschen. Auch wenn ein Künstler das sehr ungern macht, so. Wir Künstler versuchen immer so ein bisschen rebellisch da zu sein. Ich muss zumindest dort, wo ich Menschen könnte verletzen, nehme ich mir mit, dass ich das anpasse an gesellschaftliche Gegebenheiten.
Und in Konsequenz würde es ja heissen, dass, obwohl eben, dass die Absicht Wirkung, also Absicht, ich habe es nicht so gemeint, oder mein Wissensstand war irgendwie ein anderer gewesen, aber die Wirkung ist die, dass man Antisemitismus reproduziert hat. Würdest du das auch so sagen?
Also solange auch nur eine einzige Person, die zu dieser marginalisierte Gruppe gehört, zu der jüdischen Community, mir sagt, das hat mich verletzt, das langt mir schon. Es müssen nicht hunderte Leute aufstehen, es braucht eigentlich auch für mich kein 20-Minuten-Artikel oder sonst eine mediale Berichterstattung, wenn in meinen DMs oder in meinen Kommentarspalten, die ja öffentlich ist, eine Person mir gesagt hätte, hey, schau, das ist antisemitisch, das verletzt mich als Angehörige von der jüdischen Community, dann hätte das bei mir schon vieles ausgelöst. Weil ich möchte in keiner Kategorie Diskriminierung reproduzieren. Weder auf Race, noch Ethnicity, noch Gender, noch Alter, noch Klasse, noch Gesundheit. Es gibt viele Kategorien. Und ich versuche in meinem Verhalten wirklich intersektional zu denken. Weil ich kann nicht sagen, ich will als schwarzer Mensch nicht mehr von Rassismus betroffen sein und ich will als Moslem nicht mehr von Islamophobie betroffen sein. Aber dann laufe ich raus, schaue ein schwules Paar an und sage, die sind gegen Gott. Das ist für mich eine Heuchlerei. Entweder wirst du Recht und Gleichheit für alle oder für niemanden. So.
Was machen wir mit Hijo de la Puta?
Er ist tatsächlich auch angebracht worden. Also ich hatte einen Kommentar, wo eine Frau geschrieben hat, nice song, but why this sexist language in the first two sentences? Weil ich sage dort eigentlich auf Arabisch einmal etwas und dann sage ich es auf Spanisch nochmal so, zum Betonen, dass ich es auf jede Sprache sagen würde, bezogen jetzt auf die politische Person.
Hat Jimmy schon noch drin gewesen? Fettphobia?
Das ist halt mega schwierig. Also ich habe bei dieser Person einfach nur geschrieben, I'm sorry. Weil ich habe wenig gewusst, was ich sonst sagen soll. Es stimmt, das ist auch sexistische Sprache. Auch wenn ich viele Kolleginnen habe, wo die... Also es haben auch Kolleginnen von mir und Leute, die ich nicht mal kenne, ihre gesagt, hey, schau, wir benutzen das im arabischen Raum auch anders. Das ist nicht nur immer auf Frauen bezogen. Aber sie hat sich jetzt als Frau so gefühlt. Und ich habe wie gefunden, ich wollte nichts anderes sagen, außer I'm sorry. Und ich glaube, das ist in dem Sinn für sie okay gewesen. Also sie hat meinen Kommentar geliked. Also.
Vielleicht muss ich hier gleich noch schnell einhaken, so, weil das eben gleich auch in diesem Stop Hate Speech vorkommt, mit eben du Bitch, du Nutte oder eben Nuttensohn. Also vielleicht auch hier so die Wörter, wenn man jemanden möchte beleidigen möchte, geht man auch hier wieder eigentlich gegen eine Frau, also so Sohn einer Nutte. Du tust eigentlich gar nicht die Person selber beleidigen, sondern eigentlich die Mutter, also wieder eine Frau. Also es ist auch etwas, das mega fest auch Struktur hat, wie man Frauen degradiert oder sie herabsetzt. Und, oder wie weit die Sprache dazu kann führen kann, dass man auch irgendwie Gewalt gegen Frauen anwenden kann. Aber das würde jetzt vielleicht den Rahmen gleich sprengen.
Es geht, ich finde es eigentlich gleich noch wichtig, weil eigentlich so in diesem ganzen Hate Speech-Zeug ist es eigentlich sehr, sehr wichtig zu dekonstruieren, wie fest dass sich eigentlich die Begriffe in unsere Normen eigentlich so wie eingenistet haben. Also sei es jetzt antisemitische Bilder, sei es irgendwie sexistische Bilder. Und ich weiß gar nicht, wie gehst du jetzt damit um? Also würdest du jetzt diesen Song zum Beispiel umschreiben? Oder sagst du so, nein, das ist irgendwie viel zu fest, ein Eingriff in meine künstlerische Freiheit, trotz Kritik und allem?
Also umschreiben kann ich es nicht, weil das Problem ist, der Song ist öffentlich jetzt. Er ist auch von einer Zeitung, der ich den Namen nicht nennen will, auch gepostet worden. Das heisst, auch wenn ich es von meiner Instagram-Seite würde zum Beispiel löschen, was ich jetzt nicht voranzumache, dann würde es immer noch auf diesem Portal existieren. So. Das ist das typische Internet, du tust etwas raus, das bleibt je nachdem für immer. Aber was ich auf jeden Fall mache, ist, ich anerkenne und nehme die Feedbacks wahr und ich nehme sie auch zu Herzen. Ich will auch Menschen nicht challengen. Es gibt ja viele Rapper, Artists, die dann sagen, ach komm, ihr übertreibt wieder mal, ihr seht überall das Problem, ihr blaset alles auf. Nein, das mache ich nicht. Mir ist bewusst, also so wie du vorher gesagt hast, eben zum Beispiel Hijo de la Puta, man beleidigt nicht die Person direkt, sondern man beleidigt eben ein weibliches Familienmitglied, in dem Fall das Mami. Und das heisst, wenn du ein weibliches, nächstes Mitglied von dem Mann im sozialen Umfeld beleidigst, dann hat der Mann das Gefühl, du hast sein Eigentum beleidigt. Und das an sich ist ja auch extrem sexistisch. So. Das ist mir bewusst, ich habe es einfach in dem Song als direkte Beleidigung, die ich eigentlich wenigen Menschen überhaupt sagen würde, auch wenn sie mich extrem aufregen würden, ganz zielgerichtet an einer politischen Figur gemacht, weil ich die Überzeugung hatte, dass sehr viel das unterschrieben würde, genderübergreifend.
Und jetzt gleich, wir haben jetzt wie so auch versucht, das Ganze ein bisschen auseinanderzunehmen, zu konstruieren, von wo kommen die Bilder, was kann das reproduzieren oder was tut es reproduzieren. Also, wir würden jetzt das Video nicht nochmal teilen. Weißt du, so als weitere Konsequenz jetzt von dem, wo du jetzt gleich noch gesagt hast, hey, also ich würde jetzt irgendwie, ich würde jetzt den Song nicht drabnehmen, also ohne dass ich dir da irgendwie etwas will sagen, wie du das musst handhaben. Aber also eigentlich als Konsequenz müssen wir ja gleich irgendwie sagen, okay, es tut Antisemitismus reproduzieren. Was mache ich jetzt mit dem? Und jetzt zum Beispiel jetzt für uns ist wie so eine Konsequenz, dass wir jetzt das Video zum Beispiel, wir haben es zwar teilt, aber wir würden es jetzt nicht nochmal teilen. Einfach weil es den Antisemitismus reproduziert. Und weil wir das jetzt wissen und weil wir es jetzt wie nicht mehr anziehen machen können. Wäre das auch eine Konsequenz? Oder warum ist das keine Konsequenz für dich? Weißt du, das Video drabnehmen? Oder? Also weißt du, ja. Du hast wie so, es ist schon in anderen Medien, ist das Video schon aufgeladen. Aber trotzdem, weißt du, auf deiner Seite kannst du ja also gleich selber bestimmen, was du machst und was nicht.
Das ist ja das Tragische an dieser ganzen Geschichte. Also ich habe es vorher schon ein bisschen angetönt. Der Song ist wie von der medialen Berichterstattung mitverewigt worden jetzt. So. Hätte ich mit diesen Organisationen davor ein Gespräch können führen können, dann hätte man vielleicht vorher mehr können machen können. zum vermeiden, dass es noch breiter sichtbar wird. So. Jetzt ist es halt überall in aller Welt und also in aller Welt ist es auch übertrieben, aber einfach mit einer höheren Reichweite von Boulevardmedien verbreitet wurde. Und darum muss ich so wie Stahler nicht, weil ich nach wie vor genau gleich finde, nein, das ist so und die Gefühle sind mir egal, überhaupt nicht. Ich erkenne die Gefühle komplett ab. Aber ich habe jetzt bewusst vor, ein Folgeprojekt zu machen, wo das aufarbeitet, also auch ein musikalisches Projekt, so wie ich angestanden bin und einen Song verfasst habe, mit einer Absicht und das dann halt trotzdem etwas anderes ausgelöst hat. So habe ich jetzt die Absicht, um einen neuen Song rauszuhauen, wo sehr viel Kontextualisierung bieten wird, sehr viel auch «Ich höre euch» Effekt bieten wird. Und dann steht der Song oder das Video zumindest in der Form da, dass man einfach so weiß, woher kommt das. Er hat etwas rausgebracht, er hat dafür eine Kritik gebracht und darum kommt er jetzt mit diesem Folgeprojekt. Ja, das ist es. Aber ich will es selber jetzt auch nicht mehr teilen. So. Mhm. Einfach zum, also weißt du, das jetzt weiterverbreiten und vermarkten, wäre jetzt für mich auch nicht mehr so eine Option. Obwohl ich hinter den Messages, die jetzt nicht antisemitisch gelesen wurden, sind immer noch 100% stand. Und zwar meine Solidarität mit dem palästinensischen Volk, wo jetzt wirklich extrem am Leiden ist. So. Und übrigens auch wie soll ich sagen, ich habe es ja in den Medien gesagt und ich wollte das einfach nochmal klarstellen, die Anschläge von Hamas sind für mich absolut abscheulich und mit nichts rechtfertigen. So. Aber es ist auch nicht eine Rechtfertigung parallel zum 9-11, dass man jetzt das ganze Volk kollektiv bestraft.
Wir haben uns ja noch gefragt, ob wir im Rahmen von diesem Podcast eine jüdische Person dabei ziehen
wollen. Wir haben das besprochen, wir haben auch Leute angefragt und haben dann konkret eigentlich das Feedback bekommen. Also ich habe die Person irgendwie, ich weiß nicht wann, noch am Abend noch angefragt und die Person hat mir so geschrieben, hey, sorry, Marita, ich komme nicht ganz draus, was ist das für eine Anfrage? Also sollen wir euch jetzt Antisemitismus erklären?
So, oh also eigentlich wie in allen anderen Rassismusformen.
Ja.
Ja, also eigentlich wäre es wie mehr darum gegangen, einfach so wie den Raum bieten, dass sich auch jüdische Menschen äußern können zu dem. Und gleichzeitig ist ja eigentlich wie mit allen Rassismus-Dynamiken, Formen, dass es eigentlich auch wieder so ist, dass wir jetzt eigentlich auch wieder aus ihrer Community herholen, dass sie sich eigentlich auch noch einmal mit diesen Sachen auseinandersetzen muss.
Ja,
ja. So. Was hast du noch gesagt?
Ich habe der Person geschrieben, hey, merci vielmals für dein Feedback, du hast absolut recht, vergiss einfach, dass ich jemals gefragt habe.
Gut, ja. Es gibt sicher auch Leute, die hätten teilgenommen. Ich weiß, also teilgenommen, vielleicht nicht bei uns, aber die sich eigentlich zu dem hätten geäussert.
Ja.
Ja, also das sind ja auch die Leute, die vor 20 Minuten immer angefragt werden. Aber wahrscheinlich hat jetzt der Jonathan Kreutner bei uns nicht mitmachen bei diesem Podcast. Gar nichts davon aus.
Also wir haben ihn nicht gefragt.
Wir haben ihn nicht gefragt, ja.
Und dann einfach auch wieder so hier zu erkennen, dass wir eigentlich fast ein bisschen wieder das Gleiche gemacht haben wie Leute mit Rassismus betroffenen Personen oder Organisationen mit Rassismus betroffenen Personen machen. So, hey, komm daher und erklär uns Rassismus. Wäre es jetzt auch wieder hier fast so ein bisschen, ja, welche Rolle hat die Person, einfach nur, weil sie jüdisch ist und irgendwie jetzt Antisemitismusvorwürfe im Raum stehen, komm, ich kann Antisemitismus erklären. Und darum haben wir uns dann wirklich bewusst dagegen entschieden, dass wir jetzt irgendwie eine jüdische Person dabei haben in diesem Podcast, wo es geht ja um unsere Reflexion. Wir haben ja wie so etwas reproduziert. Also all die verschiedenen Rassismusformen haben ja eigentlich das gleiche System. Also es ist immer der gleiche Mechanismus dahinter.
Bei aller Kritik so an Israel, die wir auch weiterhin werden üben, das geht auch ohne die Reproduktion von antisemitischen Bildern.
Mega fest, ja.
Also ganz klar. Und auch Kritik an Israel als Staatsgebilde oder als politisches Gebilde, wo ich in meiner Kritik an ganz bestimmte Parteien und ganz bestimmte Figuren meine, hängt bei mir auf jeden Fall nie damit zusammen, dass ich das Existenzrecht in Frage möchte stellen, sondern es geht im Gegenteil um das Existenzrecht von solchen, die ich das Gefühl habe, die haben nicht das Recht zu existieren. Also es ist immer so ein bisschen aus dieser Position heraus formuliert und nicht mit dem Ziel von Gewalt, Verdrängung und Auslöschung, sondern genau mit der Aufhebung von der. So. Und das muss man eben immer differenziert anschauen. Ist schwierig zu verpacken in Songs, wie es sich herausgestellt hat. Aber wir, we live, we learn, oder? Mhm. So, wie man so schön sagt.
Hey, was ich noch mega wichtig finde, ist wirklich auch, dass in dieser ganzen Diskussion ich also das Gefühl, es wird von außen so geframed, als sei das jetzt irgendwie etwas, wo irgendwie Juden und Musliminnen aufeinandertreffen. Mhm. Und das ist etwas, was mich wirklich mega, mega fest stört, mega, mega fest stresst. Dass ich so wie das Gefühl habe, hey, also weißt, dass wir uns eigentlich mega fest auch können solidarisieren mit jüdischen Menschen. Und wir auch ganz viele Leute haben, die einen jüdischen Background haben und die auch eben die Israel-Kritik üben. Aber dass das eigentlich so in der breiten Berichterstattung eigentlich so wie ganz anders dargestellt wird. Mhm. Also dass da irgendwie probiert wird, dass man verschiedene Religionsgruppen irgendwie aufeinanderhetzt. Mhm. Während wir eigentlich von den gleichen Leuten diskriminiert werden. Mhm. Und
also diskriminiert werden, verfolgt werden, irgendwie
kritisiert
werden. Und dass man jetzt wirklich, also das kann man glaube wirklich sagen, dass es ihnen wirklich scheißegal ist, wie es eigentlich Jüdinnen in diesem Land geht, die sich jetzt so erhaben fühlen und irgendwie jetzt so das instrumentalisieren und irgendwie Hetze machen gegen zum Beispiel Muslime, Musliminnen. Dass man einfach wirklich auch hier die Mechanismen müsste erkennen. Ja, Enki, willst du etwas sagen?
Ja, unbedingt. Und zwar hat mir eine jüdische Person, die etwa 20, 30 Jahre älter ist als ich, etwas mega Spannendes gesagt. Und zwar, dass rechtsextreme Gruppierungen wie gespalten sind. Die einen Rechtsextreme unterstützen den Staat Israel sehr. Sie unterstützen den Staat aus den falschen Gründen, weil sie eben einen Moslemhass haben. Oder sie lehnen den Staat ab, auch aus den falschen Gründen, weil sie jüdische Menschen hassen.
Ich glaube, es ist wirklich ganz viel eben Rassismus, aber auch Antisemitismus konkret ist auch rum in der Berichterstattung. Und ich würde es eigentlich begrüßen. Also, mir ist die Kritik ernst genommen und verarbeitet. Aber ich würde mir eigentlich wünschen, dass es ein bisschen breiter diskutiert wird, dass es andere Medien auch machen. Wir haben ja im letzten Podcast auch Artikel von Leon de Winter aufgenommen, wo eigentlich konkret auch der Holocaust wie abgeschwächt hat, ja. Indem dass er eigentlich die Anschläge von der Hamas mit dem Holocaust gleichgesetzt und dann noch behauptet hat, hey, Nazis seien ja eigentlich noch human gewesen. Mhm. Und das ist ja, in der Schweizer Berichterstattung ist das ja gar kein Thema gewesen. Mhm. Also es ist ja erst in Deutschland, irgendwie Wochen später, hat es einen ähnlichen Artikel gegeben und dort ist eine Diskussion entbrannt. Und bei uns in der Schweiz ist das ja nicht diskutiert worden. Aber ich würde mir eigentlich ganz fest wünschen, dass das Schuh macht, wo wir wirklich, und das ist wirklich mega wichtig zu betonen, wo wir eine Berichterstattung haben, die antisemitisch ist, die Antisemitismus fördert, die antimuslimischen Rassismus fördert, wo ganz viel Rassismus eigentlich verbreitet. Also ich könnte jeden Tag, wenn ich die Zeitung schaue, könnte ich irgendetwas rausholen. Und wir tun ja viel kritisieren bei uns auf Baba News auch, also diesbezüglich. Und ich würde mir wünschen, dass wir eigentlich als Gesellschaft und eine Kultur irgendwie etablieren, wo man über die Sachen reden kann, wo man die Sachen nicht totschweigt, weil sonst kommt man wirklich nicht weiter. Wo man probiert, Bilder zu dekonstruieren, wo man probiert, erklären, von wo kommen die Bilder. Ja, wo man das thematisiert mit dem Ziel, auch, dass so Fehler weniger passieren.
Ich habe noch etwas Wichtiges.
Ja,
heute.
Ein bisschen Anschluss zu dem, was du gesagt hast. Ich finde vor allem wir als Personen und VertreterInnen von marginalisierten Gruppen, von Minderheiten, ob wir jetzt jüdisch sind, muslimisch, schwarz oder nicht hetero, nicht männlich, wir müssen auf jeden Fall sehr gut aufeinander schauen. Wir müssen auf jeden Fall viel voneinander lernen, weil unsere Widerstandsfights, und ich meine mit Fights jetzt nicht ein Gewaltakt, sondern einfach so der Widerstand gegen die Diskriminierung, wir können viel voneinander lernen. Mhm. Ich finde zum Beispiel die schwarze Community könnte viel lernen von der jüdischen Community. Ich finde die muslimische Community könnte viel lernen von der queer Community. Also ich sehe da so wie eine Verbindung von Widerständen, wo wir einander können inspirieren können, anstatt dass man immer nur für die eigene Minderheit einstehen will, aber die andere Minderheit nicht will, gleichberechtigt sehen.
Das ist mega wichtig. Darf ich da auch noch schnell einhängen? Das ist eigentlich literally genau das, was wir bei diesem Stop Hate Speech Workshop machen. Dass wir sagen, hey, so wie ich von zum Beispiel Rassismus kann betroffen sein und ich eigentlich nicht möchte rassistisch behandelt werden, ist es genau das Gleiche, dass ich jemand anders nicht irgendwie sexistisch äußere oder sexistische Handlungen mache oder antisemitisch bin oder homophob bin. Also es ist nie eben ich ich erfahre irgendwie Diskriminierungsformen, sondern hey, immer auch noch schauen, wo trage ich dazu bei, dass andere Leute diskriminiert werden und wo auch in den Strukturen diskriminiert sind. Also dass man da wirklich genau hinschaut.
Und ich verzichte, also um das mal noch einmal festhalten, ich verzichte sehr fest auf den Support von Menschen, die Antisemitismus, antisemitische Bilder glauben und mich supporten. Bitte lösch mich und blockiere mich und lass mich nie wieder zu. Also. Aber ich habe es auch wie gesehen im Rahmen von Online-Diskussionen, wo mit dieser Berichterstattung zu tun hatte, habe ich gesehen, dass gewisse Leute klar antisemitische Statements von sich gegeben haben. Also bei anderen Webseiten, nicht bei mir auf dem Profil, weil so Leute haben keinen Platz bei mir. Und ich habe mir nur gedacht, hey, ihr Vollidiot, also wirklich jetzt so antisemitische Statements, wo klar, da muss man nicht mal etwas deuten oder so, sondern wirklich üble Scheiß. So. Und ich grenze mich ganz klar von so Leuten ab und will weder Support noch sonst irgendetwas von diesen Leuten.
Vielleicht noch ganz konkret in den Kommentarspalten von der Zeitungen zum Beispiel.
Genau.
Etwas, was ich noch habe, wo ich sage, ich weiß nicht, ob wir das ganz am Anfang gemacht haben, aber vielleicht einfach wirklich so etwas, was uns mega, mega wichtig war, wo wir ja auch sehr fest unter Druck sind gestanden, dass wir jetzt auch einfach ein Statement rausholen, wo wir eben dieses Video geteilt haben. Konkret Medienfragen sind gekommen. Und irgendwie haben wir das einfach nicht wollen. Also nicht wollen. Also es hat sich mega falsch angefühlt, irgendwie dort ein Statement rauszugeben, ohne irgendwie zum Beispiel auch deine Sicht gehört zu haben, ohne die mit einbezogen zu haben. Oder wir hätten wie zu dieser Denunzierungs- oder zu diesem Denunzierungssystem beigetragen, wo wir ja mega fest auch kritisieren. Dass wir auch wie so die Verantwortung so auf die abgeschoben hätten und gesagt hätten, wir hätten uns wie so ein bisschen reinwaschen mit einem Statement. Aber wir wollten das ja wirklich aufarbeiten. Also reden, die Narrative dekonstruieren und schauen, warum das eben antisemitisch ist. Und auch die Leute mitnehmen. Also, dass es noch diesen Effekt hat.
Ich sehe auch das Potenzial, also es ist zwar eine tragische Art, wie es dazu gekommen ist, aber ich sehe auch das Potenzial, dass wir in unseren jeweiligen Communities auch mit sichtbar machen, trotz der Situation und was gerade für einen Krieg los ist, um sichtbar machen, wie ernst gewisse Themen sind. Mhm. Also Antisemitismus ist für mich nicht einfach nur Judenhass, sondern Antisemitismus ist für mich eine jüdische Community, die überall auf der Welt sich nirgends sicher fühlt. Ich war selber an einer jüdischen Schule in Zürich, einige Jahre her, etwa 7 Jahre oder so. Und die haben zum Beispiel so ein Schleusensystem, also so ein Sicherheitssystem, weil immer so ein bisschen die Gefahr, die Angst vor Anschlägen besteht. Und auch historisch, was in der Schweiz alles Antisemitismus betrieben worden ist und eben die jahrtausendelange Verfolgung. Das ist etwas, was wir wirklich lernen und anerkennen müssen, um die Awareness auch aufbringen für unsere Mitmenschen.
Aber Leute, haben wir eigentlich Entschuldigung gesagt? Bei all dem ganzen Zeug, haben wir uns entschuldigt?
Von meiner Seite, wenn sich Personen wirklich verletzt gefühlt haben, dann sage ich sehr gerne und auch sehr mit Überzeugung, dass es mir leid tut, dass meine Wörter diese Deutung ausgelöst haben oder das triggert haben. Ich glaube, die Geschichte von jahrtausendealter Verfolgung und Ausgrenzung als jüdische Person hängt auch mit sehr vielen Triggers zusammen, mit einem Angstszenario, mit einem Bedrohungsszenario. Und dort entschuldige ich mich ganz klar dafür, wenn ich etwas triggert habe mit meinen Aussagen. Aber ich will es auch nicht bei dieser Entschuldigung auch nur lassen, sondern ich will auch sichtbar machen, dass ich das nachbearbeiten werde.
Was wir uns überlegt haben, ist ja wirklich auch, dass wir gesagt haben, hey, wir können jetzt nicht in diesen Workshops aber die so mega fest auf die Absichtswirkungsdynamik pochen, indem wir sagen, hey, es kommt nicht auf die Absicht, sondern auf die Wirkung drauf an. Aber dass wir die Wirkung hier ignorieren. Und darum haben wir eigentlich auch diesen Podcast gemacht, um das auch aufarbeiten.
Genau. Und in diesem Zusammenhang tut es uns auch mega leid, dass wir einen Beitrag dazu geleistet haben, dass Antisemitismus ist reproduziert wurde.
Ich finde generell, wir können eigentlich viel von der jüdischen Community lernen. Das ist eine sehr resiliente Community, die ein Jahrtausend Jahre altes Gepäck an Diskriminierung und Verfolgung erlebt hat und immer noch sehr stark zusammenhebt und auch viel Positives in der Gesellschaft auch bewirkt hat. Also zum Beispiel die GERA, Stiftung für Rassismus und Antisemitismus. Wir als migrantische Personen und Personen of Color etc. Wir verdanken unter anderem auch ihnen, dass es die Rassismusstrafnorm gibt. Das habe ich eigentlich bis letzte Woche noch nicht mal gewusst, aber ich finde es mega spannend, wie wir häufig in so Diskussionen und Debatten eben in Freund- und Feind-Verhältnis hineingehen und nicht sehen, wie viel gemeinsamen Boden wir haben und wie viel fruchtbare Arbeit auch wir füreinander eigentlich leistet oder geleistet haben. So.
Mhm. Ja. Also ich glaube, das Thema haben wir besprochen, es ist uns wirklich am Herzen gelegen, weil wir ja eigentlich recht transparent unterwegs sind als Medium. Also wir posten ja jegliches Zeug in unsere Stories und probieren jetzt die Community auch mit einzubeziehen. Und hier sind wir ruhig gewesen, wo wir so das Gefühl hatten, hey, das ist nicht mit einer Story gemacht. Da müssen wir irgendwie so tiefer reingehen. Aber so ein Podcast ist auch nicht einfach so von einem Tag auf den anderen gemacht. Aber vielleicht noch zur nächsten Folge. Also wir haben jetzt mit dem angefangen, was jetzt gerade aktuell ist. Und wir haben gesagt, in der nächsten Folge würden wir so ein bisschen das Zeug irgendwie aufarbeiten, was sonst noch passiert ist, wenn wir da irgendwie so ein bisschen teasern. Mhm. Vielleicht müssten wir da sagen, so ganz kurz, was nach unserem letzten Podcast passiert ist, ist, dass der Kanton Bern uns 4'500 Franken gestrichen hat. Also das heisst, der Podcast hat uns 4'500 Franken gekostet.
Noch nicht. Also wir haben eigentlich das immer noch nicht schriftlich.
Mhm. Wir haben es nicht schriftlich, wir haben keine rechtliche Verfügung bekommen. Wir haben dann eine Einladung bekommen zu einem Gespräch, das sehr amüsant war. Wir dürfen aber nicht viel dazu sagen, weil unser Anwalt hat gesehen, wir sollen uns nur ruhig haben. Das werden wir aufarbeiten. Wir werden auch ein bisschen auf die Berichterstattung eingehen, auch uns gegenüber. Mhm.
Da ist schon ganz viel rum.
Und wir haben so wie das Gefühl, hey, in diesem Podcast wollen wir jetzt dem nicht zu viel Raum geben, weil uns das Thema jetzt mega wichtig war. Aber im nächsten Podcast werden wir das sicher noch ein bisschen breiter ausführen, was da so am Gehen ist und vielleicht auch wieso, vielleicht auch ein bisschen Hintergründe liefern. Vielleicht auch, was ich vor Baba News so gemacht habe.
Ja, to be continued, liebe Leute. To be continued, genau. Mit dieser ganzen Geschichte.
Ich glaube, das habe ich genug teasert.
Ja, das reicht.